Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Kloneros und ich freue mich wie immer, Lennart Gens neben mir zu begrüßen.
Schönen guten Tag.
Schön, dass du da bist. Man merkt, die Saison neigt sich dem Ende entgegen und dementsprechend gibt es wieder vermehrt Gerüchte um Spielerwechsel im Sommer, aber natürlich auch Trainerwechsel. Dementsprechend lass uns mal schnell zu den Themen der heutigen Folge kommen. Wir haben zweimal Pickes Club vorbereitet. Einmal Pogba ist nach seiner Dopingsperre jetzt seit März wieder spielberechtigt und hofft auf Angebote aus der Bundesliga. Sehr wild auf jeden Fall. Hoffen kann man natürlich viel. Müllers Bayern-Abschied steht fest. Florenz und Porto Alegre sollen da unter den Bewerbern sein. Und natürlich noch viele, viele weitere. Und Schalke und ihre Trainer. Da gibt es nämlich Gerüchte um einen weiteren Trainerwechsel im Sommer. Und wie soll es anders sein? Da fällt natürlich auch der Name Raoul wieder. Also einige heiße Themen, über die wir jetzt mal sprechen können. Hast du ein Lieblingsthema heute von den dreien?
Ja, schon Müller, weil es mich einfach brennend interessiert, auch was, also wie es da weitergeht, weil ich mir einfach ähnlich auch, wie es bei Hummels schon im letzten Sommer jetzt war, da dachte man irgendwie auch so, man konnte sich Hummels kaum irgendwo anders vorstellen als in der Bundesliga, dann ist es doch die AS Rom geworden und ähnlich ist es jetzt auch bei Müller, man kann sich den eigentlich gar nicht irgendwo anders vorstellen als in der Bundesliga und dann sogar auch noch nicht mal bei einem anderen Verein als Bayern. Und ja, aber es scheint ja trotzdem darauf hinauszulaufen, dass er seine Karriere nicht beendet. Deswegen, ja, bin ich da sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. Und es gibt auf jeden Fall schon ein paar sehr, sehr interessante Optionen, aber auch ein paar sehr, sehr wilde.
Ich bin da auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. Aber um dich und euch nochmal auf die Folter zu spannen, starten wir mal mit Paul Pogba und machen Thomas Müller als zweites. Und zwar, lass uns mal direkt mit dem Franzosen starten. Er hält sich aktuell in Miami fit und will spätestens im Sommer bei einem neuen Club einen neuen Vertrag unterschreiben. Sein Alter bei Juve wurde ja nach den ganzen Doping-Geschehnissen im vergangenen November aufgelöst. Im August 2023 gab es ja dann diese Dopingkontrolle nach dem Spiel zwischen Juve und Udinese Calcio. Da hat er einen erhöhten Testosteronwert. B-Probe hat das Ergebnis dann auch bestätigt. Dann wurde er für 4 Jahre gesperrt. Aber der internationale Gerichtshof war der Ansicht, dass Pogba nicht vorsätzlich gedopt habe und hat dann die Sperre auf 18 Monate verkürzt. Jetzt ist er halt, wie gesagt, offiziell wieder verfügbar und im Sommer ablösefrei zu haben. Dementsprechend gibt es jetzt einige Gerüchte. Und Sky hat berichtet, dass der Weltmeister von 2018 auch aus Anfragen aus der Bundesliga hofft. Wie hast du die Meldung wahrgenommen?
Sehr überrascht und sehr, ja, auch mit sehr viel Skepsis noch, muss ich sagen. Also, weil Pogba in der Bundesliga kann man sich irgendwie gefühlt genauso wenig vorstellen wie Thomas Müller außerhalb der Bundesliga. Es ist irgendwie so ein Spieler, der, auch wenn ich die Bundesliga liebe, aber der irgendwie fast schon zu viel Aura hat für die Bundesliga. Also das ist so ein klassischer Premier League-Spieler oder eben dann auch so, ja, Italien passt dann dem halt auch, weil man halt auch weiß, dass er das schon gespielt hat. Aber es ist irgendwie sehr, sehr schwer vorzustellen, dass Pogba in die Bundesliga wechselt. Vor allem, da kommen wir jetzt dann auch gleich darauf zu sprechen, dann, weil man irgendwie keinen richtigen Verein findet, wo er dann auch hinpasst. Und ich glaube, ohne das jetzt schon zu früh vorwegzunehmen, wir beide sind, glaube ich, schon der Meinung, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er in die Bundesliga wechselt, weil auch das ist Teil der Wahrheit, das, was auch noch im Sky-Bericht steht, dass es eben auch noch genügend andere Optionen gibt. Also Pogba hofft auf Angebote aus der Bundesliga, darüber hinaus aber eben auch noch die La Liga, die Ligue 1, die MLS und die Saudi Pro League werden da genauso genannt als Optionen, wo Pogba hinwechseln könnte. Deswegen ist es auch alles noch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen.
Richtig. Und wichtig muss man dazu noch sagen, es gab bisher noch keine konkreten Anfragen für ihn. Ja. Ist natürlich klar, dass er in eine europäische Top-Liga will. Und laut Gianluca Di Marzio gibt es, wie gesagt, auch Anfragen aus der MLS und aus der Saudi Pro League, die ihn aber derzeit nicht so wirklich interessieren sollen.
Und das ist schon das Erste übrigens, was mich ein bisschen gewundert hat, weil bei Pogba hätte ich mir auch super gut vorstellen können, dass er jetzt dann, gerade weil er jetzt ja auch wirklich lange nicht mehr auf Top-Niveau gespielt hat, dass er dann jetzt einfach sagt, okay, ich mache jetzt dann nochmal in Amerika oder Saudi-Arabien meine Taschen voll und mache mir vielleicht nicht noch so diesen, ja, den Status in Europa kaputt, wenn ich jetzt irgendwie wiederkomme und vielleicht nicht mehr an die Leistungen von vor 5, 6 Jahren anknüpfen kann, die jetzt ja halt auch schon, also seine Top-Leistungen liegen ja wirklich auch schon echt lange zurück, da muss man ja noch weiter zurückgehen als nur vor die Dopingsperre. Und da ist es natürlich auch die Gefahr hoch.
Ich glaube, es ist schon so, dass er schon seinen Status schon eben ein bisschen kaputt gemacht hat in Europa.
Ja.
Also unabhängig davon leider. Du hast es schon gesagt, also die Leistungen waren jetzt ja eh nicht mehr so gut. Sorry für die Unterbrechung, aber wenn wir jetzt mal zu den Fakten kommen, bevor wir zu dem Verein gehen, wo er vielleicht hingehen könnte, vielleicht mal kurz zu den Fakten. Letztes Spiel von Pogba am 3. September 2023, also vor knapp 1,5 Jahren.
Im Sommer sind es dann eigentlich 2 Jahre. Also es ist, genau. Man muss ja eigentlich schon sagen, er hat 2 Jahre kein Spiel gemacht.
Jetzt ist er mittlerweile 32 Jahre alt und vor seinem Dopingvergehen lag das Gehalt von Pogba bei Juve bei 9 Millionen Euro netto. Bei United war es nochmal mehr. Und da kann man schon mal sagen, da ist eigentlich der Großteil der Bundesliga schon mal raus, aber da kommen wir gleich zu. Die letzte Top-Saison von Pogba, muss man sagen, so 18, 19, da hat er 13 Tore, 9 Vorlagen in 35 Premier League-Spielen gemacht. Im Anschluss sehr, sehr, sehr viele Verletzungen, maximal 26 Premier League-Spiele pro Saison dann gemacht. Nach Rückkehr zu Juve nur 12 Spiele gemacht. Und ich habe mal rausgesucht, ab der Saison 2019-20, wie viele Verletzungen er hatte, wie viele Spiele er verpasst hat und wie viele Tage er ausgefallen ist. Ohne diese Dopingsperre. Ich teste dich jetzt mal. Was glaubst du, wie viele Verletzungen hatte Paul Pogba seit der Saison 2019-20?
Es ist ja immer die Frage, was damit reinzählt. Ich weiß, dass bei uns in der Statistik halt auch eine Krankheit schon dann mit als eine eigene Verletzung zählt. Also wenn er mal ein Spiel krank verpasst hat. Deswegen ist es wahrscheinlich schon zweistellig, würde ich sagen, ohne jetzt eine genaue Zahl zu wissen.
Es sind 17 Verletzungen insgesamt, von muskulären Problemen über eine Knie-OP. Da war wirklich alles Mögliche dabei. Guckt euch gerne die Verletzungshistorie an. Er hat wie viele Spiele verpasst?
Boah, wenn das 17 Verletzungen waren, dann wahrscheinlich. Und eine Knie-OP sind ja allein schon ein paar Spiele, also wahrscheinlich so an die 100.
147 Spiele verpasst. Boah, ja. Und jetzt, wie viele Tage er ausgefallen ist, ohne diese Dopingsperre?
Ohne die Dopingsperre.
Ohne die Dopingsperre.
Das müssen dann ja, boah, bei 150 Spielen verpasst, wie viele Spiele hat man im Jahr? 50, dann sind das ja fast 3 Jahre. Also so 800, 900.
Ja, nicht schlecht. 934 Tage ausgefallen.
Ja, das ist echt. Und das zeigt eigentlich schon, wenn du jetzt dann noch die 2 Jahre Dopingsperre damit zurechnest, musst du halt eigentlich schon echt davon ausgehen, auch wenn er sich jetzt gerade in Miami fit hält und wieder, ja, natürlich auch noch ein bisschen Ehrgeiz mitbringt, scheinbar, es ist nochmal zu versuchen. Aber man muss da ja schon wirklich als Club mit ganz, ganz viel Vorsicht rangehen und sich dessen bewusst sein, dass er nicht ansatzweise an die Leistungen von vor 5 bis 6 Jahren rankommen wird.
Eben, muss man sagen. Da muss man, wie gesagt, schon ganz klar betonen, das war schon vor der Sperre nicht mehr der Pogba, der er einmal war. Also der Pogba, den wir lieben gelernt haben aufgrund seines Fußballs, weil das war 2018 und Co., es war überragend, was der gemacht hat. Das ist aber halt auch schon 7 Jahre her. So, und seitdem ist das halt ganz, ganz klar auf dem absteigenden Ast. Und ja, dann können wir jetzt gerne mal dazu kommen, was wir glauben, wo es denn hingeht ab der Saison 2025, 26. Du hast es ja schon gesagt, dass wir da wahrscheinlich einer Meinung sind und ich bin mal so frei und sage, ja, natürlich sind wir da einer Meinung. Ich kann mir die Bundesliga überhaupt nicht vorstellen. Also es gibt, glaube ich, maximal 3 Vereine, vielleicht 4, wo man sagen könnte, die können gehaltstechnisch da irgendwie Pogba bezahlen. Ich meine, wir haben bei Juve von 9 Millionen netto geredet. Also da wäre bei 16 Vereinen Topverdiener mit Abstand oder bei, in Deutschland ist ja sogar brutto, völlig unvorstellbar. Und da, wo es möglich wäre, die brauchen ihn halt nicht, beziehungsweise da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Wenn wir jetzt von Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig reden, so, das kann ich mir vorne und hinten nicht vorstellen, dass sie das machen. Und so ehrlich muss man dann sein, jeder andere Verein kann sich Pogba nicht leisten. Auch wenn er sagt, ich verzichte auf einen Großteil meines Gehalts, was ich bei Juve bekommen habe, ja, dann sind wir halt immer noch bei 3-4 Millionen. Das kann auch kein anderer Bundesligist zahlen. Also, wie gesagt, ich glaube, das Thema Bundesliga können wir ganz, ganz kurz machen und kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Der einzige Verein, bei dem ich so ein kleines Hintertürchen offen lassen würde, wäre vielleicht Leverkusen. Einfach, weil Leverkusen halt natürlich immer mit vielen spielstarken zentralen Mittelfeldspielern spielt und ich mir auch vorstellen könnte, dass zum Beispiel im Sommer ein Palacios verkauft wird. Das Gehalt wäre bezahlbar und es ist jetzt auch nicht so, dass Leverkusen wie zum Beispiel Leipzig so grundsätzlich nur auf junge Spieler setzt. Also da werden ja auch durchaus mal Spieler verpflichtet, die schon auch Ende 20 sind, Anfang 30, ohne dass ich jetzt sagen will, dass es wahrscheinlich ist, aber das wäre so der einzige Verein, wo ich es nicht komplett ausschließen würde. So bei Dortmund und Leipzig kann ich es einfach, würde ich es aufgrund der Transferhistorie einfach ausschließen und bei Bayern aufgrund der fehlenden Qualität. Alle anderen Vereine dann eben aufgrund der finanziellen Mittel.
Ich denke mal, dass es euch ähnlich ergeht. Ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob es einen Bundesligisten gibt, wo Pogba unterkommen würde. Wir glauben es nicht. Ich habe nochmal mit den spanischen, italienischen und französischen Kollegen gesprochen, ob er denn in den anderen europäischen Top-Ligen denn auch irgendwie oder überhaupt einen Markt hat. Und die waren sich alle einig, beziehungsweise das allererste in der Nachricht war, es kommt drauf an, welches Gehalt er fordert.
Ja, das stimmt halt wirklich, ne? Weil diese 9 Millionen, die du eben genannt hast, das ist ja auch, also auch Pogba selbst wird ja wissen, dass er das jetzt nicht mehr fordern kann.
Richtig.
Da ist halt aber trotzdem die Frage, mit einem gewissen Namen hast du natürlich trotzdem auch den Anspruch, irgendwie Topverdiener zu sein, je nachdem, bei welchem Verein er es dann versuchen wird. Das ist dann aber, ja, sehr, sehr schwierig, ob dann ein Verein das überhaupt zahlen wird.
Eben, die Frage ist halt, also ich denke mal, er ist sich schon der Sache bewusst, dass er auf Gehalt verzichten muss, aber wie geht er in Verhandlungen rein? So, geht er jetzt rein und sagt, ich möchte 4,5? Oder geht er rein und sagt, Hauptsache ich kann irgendwo spielen und ich möchte 1,5 oder 2? So, So, das ist halt die große, große Frage, mit dem das halt steht oder fällt. In Spanien, da meinte der Kollege, es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, weil halt die wirtschaftliche Kontrolle mit der Gehaltsobergrenze da ja sehr, sehr streng ist. Er meinte, wenn ich fantasievoll denke, kann ich mir vielleicht Valencia, Betis, Sevilla, Espanyol, Barcelona oder Mallorca vorstellen. Aber er hat, hat betont, wenn ich mir sehr fantasievoll denke. Also er meinte in der ersten Nachricht, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es Spanien.
Ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich wie in der Bundesliga. Du hast halt diese Top-Vereine, wo Pogba nicht mehr die Qualität hat, um da mitzuspielen. Ich habe auch kurz über Atletico nachgedacht, aber selbst da wird Pogba, glaube ich, mittlerweile halt schon abfallen. Und dann sind die Vereine dahinter halt einfach, ja, wie der Kollege das auch geschrieben hat, dann finanziell einerseits gehandicapt, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, unendlich viel Gehalt zu zahlen. Und dann eben auch, ja, selbst wenn sie es dürften, wäre es wahrscheinlich für die meisten Vereine auch schwierig, das dann auch hinzulegen.
Pogba hat ja bis jetzt nur in Anführungsstrichen in Italien und der Premier League gespielt. Der französische Kollege meinte, er hat aber trotzdem noch einen Markt in Frankreich, da hat er noch gar nicht gespielt. So, das kann ich mir auf eine gewisse Art und Weise vielleicht noch vorstellen, dass viele, viele Vereine da nochmal sagen, ah, ein Franzosen, Weltmeister von 2018, den nochmal in den Kader zu holen, könnte vielleicht sein. Marseille soll mal Interesse gezeigt haben, aber dann doch wieder Abstand von der Verpflichtung genommen haben. Sonst gab es jetzt gar keine Gerüchte, aber generell meinte er, dass Pogba noch einen Markt hat und es in der Theorie sein könnte, dass er in Frankreich nochmal einen neuen Verein findet. Aber das Interessanteste hat, finde ich, der italienische Kollege gesagt. Der hat nämlich betont, dass Pogba auf jeden Fall einen Markt in Italien hat und hat da einen möglichen Interessenten genannt, den ich sehr, sehr logisch finde, wenn man näher drüber nachdenkt, und zwar Como. Die haben ja seit dem Aufstieg den ein oder anderen kuriosen Transfer getätigt und die finanziellen Mittel sind da, wenn man mal überlegt, Sergio Roberto geholt, Dele Alli, Alberto Moreno, Marc-Oliver Kempf, der muss natürlich auch in die Reihe rein. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler. Und ich finde, da kann ich mir das sogar sehr, sehr gut vorstellen. Du hast Cesc Fabregas noch aktuell als Trainer. Da gibt es natürlich auch Gerüchte um den Abgang, aber nichtsdestotrotz, der ist aktuell noch Trainer. Und das würde, finde ich, schon einigermaßen passen. Rafael Varane darf man natürlich auch nicht vergessen, der jetzt seine Karriere beendet hat, aber der ist da auch hingewechselt. Da haben auch eigentlich alle gedacht, als die Gerüchte aufgekommen sind, das kann nicht sein, das wird nicht passieren, aber es hat geklappt. Und ich glaube, das ist so eine, ich nenne es jetzt mal, auch teilweise Auffangstation für Problemspieler.
Ja, und also so ein bisschen, das ist so ein bisschen Super League in Italien, hat man das Gefühl. Also so ja. alle Profis, die so ein bisschen zu alt sind für die europäischen Top 5 Ligen, die können da aber nochmal trotzdem nochmal in der Top 5 Liga mitspielen. Und du hattest eben schon Rafael Varane angesprochen, ist ja auch Franzose. Da kam die Connection auch schon über Thierry Henry zustande, der ja Anteils, ich finde mal das Wort, das genau, Anteilseigner. Und so wäre es dann vielleicht über Pogba auch möglich, da diese French Connection herzustellen, um dann dahin zu wechseln. Como finde ich auch, also finanziell sind die übrigens sehr, sehr gut aufgestellt. Das liegt daran, dass sie da zwei Besitzer haben. Das sind Brüder, die gehören zu den reichsten Männern in Indonesien und haben da eben sehr, sehr viel Geld schon reingepumpt. Deswegen sind da auch eben ja so große Namen wie Fabregas an der Seitenlinie oder eben auch Varane dann als Spieler hingewechselt. Andere Spieler, die da hingewechselt sind, übrigens auch noch Sergi Roberto, Dele Alli, Alberto Moreno.
Schön, dass du mich wiederholst. Das haben wir vor 2 Minuten schon gesagt, aber ist okay. Du hörst mir also sehr gut zu.
Freut mich. Ja, okay.
Danke.
Nee, dann habe ich aber noch einen mitgebracht und zwar Andrea Belotti ist auch hingewechselt tatsächlich, ja, okay, den hast du nämlich vergessen. Dann nehme ich den noch mit rein. Nein, aber ich finde es auch so lustig, da werden teilweise Promis mehr oder weniger angeworben, um da auf der Tribüne zu sitzen, um halt diesen Verein so ein bisschen auch, also auch aus Marketing-Sicht ist das so ein Verein, der irgendwie super auf der einen Seite interessant ist, auf der anderen Seite natürlich für Fußballromantiker vielleicht ein bisschen Dorn im Auge ist, weil da auch sehr, sehr viel über Marketing und Strategien geht und so ein bisschen versucht wird, der Verein dann, der ja auch nicht wirklich ein Traditionsverein ist, der lange in der ersten Liga gespielt hat, dann so aus der zweiten, dritten Liga dann jetzt so in die Serie A gebracht wurde. Trotzdem ist das halt aber auch genau so eine Art von Verein, wo ich sagen würde, da passt dann halt auch Paul Pogba ganz gut rein.
Bevor wir uns vielleicht festlegen, wo es für Pogba im Sommer hingeht, gibt es noch 2 Meinungen aus dem Transfermarktforum, die wir natürlich euch gerne mal mit kundtun möchten. Und generell, wenn ihr im Forum aktiv seid, könnt ihr auch gerne Teil dieses Podcasts sein natürlich. Wir versuchen da immer, eure Meinung auch mit hier mit reinzubringen, damit ihr nicht nur die Meinung von uns beiden Dullis mit anhören müsst, sondern auch mal vielleicht ein bisschen qualitativ bessere Aussagen hier getätigt werden. Wir fangen mal an mit Mirko Gonzo. Der schreibt, die Frage ist, wie fit er ist und was er verdienen möchte. Ich glaube, in der Bundesliga gibt es nicht wirklich Vereine, die an einer Verpflichtung interessiert sind. Zudem darf man auch nicht vergessen, dass er vor seiner Sperre fast ein Jahr nicht wirklich gespielt hat und verletzt war. Ich glaube, die MLS ist tatsächlich der bessere Schritt für ihn. Dort kann er im unteren Niveau sich seine Spielfitness langsam wieder aufbauen. Und TM-User IC1312 hat ein bisschen, den habe ich extra rausgesucht, weil da ein bisschen spicy ist der Kommentar, vielleicht auch für dich. Vielleicht einer für Bremen, nach Keita dann Pogba. Und glaube nicht, dass sich ein Bundesliga-Verein das antut. Das riecht eher nach MLS bzw. Wüste.
Ich glaube, auch Werder hat jetzt aus dem Fall Keita gelernt, sich da jetzt nicht nochmal die gleichen Probleme ins Haus zu holen. Das wäre dann schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Also
Ich würde aber gerne nochmal so einen Take sehen von dir wieder, wo du gesagt hast, wie jetzt vor der Saison Naby Keita 30 Scorer. Das würde ich gerne
auch nochmal zu Pogba. Ich habe nie gesagt, Naby Keita 30 Scorer. Das will ich sehen, dass du mir das raussuchst.
Du hast irgendeinen Willen, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das schnell findet. Jetzt bei der Aufnahme habe ich es jetzt nicht nicht parat, aber ich glaube, du hast irgendeinen wilden Navigator-Take rausgehauen. Also sei es ein 30 Spiele oder sowas, aber was ganz, ganz Wildes hast du gemacht, ja.
Ja, es kann sein, dass da auch das Wort Europa gefallen ist. Das will ich gar nicht sagen.
Aber wie gesagt, die letzten beiden Vereine oder beziehungsweise Worte von diesem User sind MLS/Wüste, also Saudi-Arabien, Saudi-Pro-League. Und das sind, also wenn wir jetzt mal auf unsere Möglichkeiten jetzt gehen, beziehungsweise unsere Vereine, die wir nennen würden. Wenn wir in den europäischen Top-Ligen sind, sage ich, ist Como das Wahrscheinlichste. Die Idee finde ich sehr, sehr charmant und gut und auch auf eine gewisse Art und Weise logisch und verständlich. Aber für mich ist das eigentlich der klassische Transfer für MLS-Wüste. Wenn es da halt noch irgendeinen gibt, der viel Geld bietet, oder wenn Pogbas Ziel es immer noch ist, viel Geld zu verdienen, dann hat er auf jeden Fall da noch einen Namen und der wird ziehen. Und dann glaube ich schon, dass das mit am realistischsten ist, dass er in die MLS geht oder nach Saudi-Arabien.
Denke ich auch. Ich finde es ganz interessant, mich würde interessieren, wie viel wir auf diesen Artikel von Gianluca Di Marzio geben können, dass Pogba selbst das gar nicht möchte. Also wenn er selber sagt, er will das nicht und er will unbedingt in Europa bleiben, dann wird er, glaube ich, auch dicke Angebote ablehnen, weil, ich meine, genug verdient hat er wahrscheinlich eh schon. Ich glaube, wenn er diesen sportlichen Ehrgeiz hat, dann wird er das auch wahrscheinlich dann durchziehen und sagen, nee, ich lehne die ab, weil ich kann das in 3-4 Jahren immer noch machen. Wenn er aber jetzt aus Europa vielleicht auch keine Angebote bekommt oder wirklich nur so schlechte, dass es dann wirklich kritisch aus seiner Sicht schon wird, die anzunehmen, weil nicht mal Como ihn vielleicht will, keine Ahnung, kann ja sein, dann ist es, glaube ich, immer noch ein guter Ausweg und ganz ausschließen würde ich es deswegen auch nicht. Trotzdem, Gianluca Di Marzio ist eigentlich schon immer eine sehr, sehr gute Quelle, deswegen würde ich aktuell, obwohl ich es ohne die Quelle jetzt auch gesagt hätte, dass es für mich ein fast No-Brainer ist, dass er nach Saudi-Arabien oder in die USA geht, scheint ja dann anscheinend doch was dran zu sein. Und dann würde ich mich auch festlegen, entweder Como oder Frankreich, weil auch so, diese genannten Vereine wie Lyon, Marseille, so, das sind schon auch noch Vereine mit genug Strahlkraft, dass auch ein Pogba dahin gehen würde und die sich, glaube ich, auch von dem Namen Pogba in Frankreich auch genug kaufen könnten, ohne dass er sportlich komplett einschlagen muss, dass also allein was Trikotverkäufe angeht und sowas. Ja. Das wäre natürlich dadurch, dass er noch nie in Frankreich gespielt hat, aber natürlich einer der größten französischen Fußballer seit 2000 ist wahrscheinlich, zumindest mal was so die Prime angeht, dann würden die, denke ich, auch alle den mit Kusshand nehmen, solange er nicht zu teuer wird.
Dann schließen wir das Thema Pogba. Ich glaube, da sind wir beide auf jeden Fall einer Meinung und ich denke mal, dass eure Meinung da nicht so weit von entfernt sind, und gehen zu deinem Lieblingsthema heute.
Jawohl.
Zu Thomas Müller. Nach insgesamt sage und schreibe 25 Jahren beim FC Bayern trennen sich jetzt im Sommer die Wege von Thomas Müller und den Münchnern nach der Club-WM. Der Vertrag mit dem 35-Jährigen wird für die Club-WM halt quasi nochmal verlängert, aber danach nicht mehr, und dementsprechend ist er dann ablösefrei zu haben. Und wie es halt bei der Personalie Thomas Müller üblich ist, gibt es halt unzählige Gerüchte um seine Zukunft. Und das wollen wir jetzt einmal kurz zusammenfassen und dann natürlich mal, ganz, ganz tief in die Glaskugel schauen und gucken, wo er denn in der kommenden Saison spielen wird oder ob er aufhört. Ich würde sagen, wir starten mal mit den Ligen, wo er schon in Verbindung gebracht wurde. MLS, Premier League, Brasilien, die Türkei und die Serie A. Ich würde sagen, wir starten einmal kurz mit der MLS.
Genau.
Oder hast du...
Nee, können wir gerne machen. Und das finde ich direkt zum Start eigentlich auch ganz lustig, weil ich finde, dass gerade in der MLS ist das immer so ein Thema, was es so in anderen Ligen irgendwie nie gibt. Weil es gab jetzt einen Bericht, dass es in der letzten Woche ein Board-Meeting mit allen Vereinsbossen der Liga gab in Chicago, bei dem festgelegt wurde, dass Müller das Transferziel Nummer 1 der Liga sein muss.
Das finde ich auch so komisch.
Das ist so ein ganz eigenes amerikanisches Ding immer, dass die sich so zusammentun, um halt so diese Liga voranzubringen. Das ist so Make America Great Again mäßig, so wir müssen diese Liga zusammen groß machen. So, und egal, und selbst wenn er zum Rivalen geht, ist das für uns auch recht, weil
es ist... Ich kann mir vorstellen, stell mal vor, alle 18 Sportdirektoren aus der Bundesliga setzen sich zusammen und sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall, Lionel Messi in die Bundesliga Bundesliga holen fürs Prestige. Ist mir egal, wo der dann spielt, aber Hauptsache, da kommt die Bundesliga. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es da halt gang und gäbe.
Ja, aber das liegt halt wahrscheinlich auch ein bisschen an dem System, dass du da nicht absteigen kannst und dann ist es dir vielleicht auch mal ganz recht, wenn du mal eine Saison vielleicht nicht ganz vorne mitspielst, weil du weißt, dass du durch das System halt früher oder später auch wieder nach vorne kommen kannst und dann ist es halt einfach besser, wenn die Liga besser vermarktet ist, weil es dann auch wieder mehr Kohle bringt. Aber ist auf jeden Fall für Müller an sich natürlich auch eine Option, obwohl das jetzt auch noch nicht komplett konkret gesagt wurde. Also das ist grundsätzlich, können wir eh sagen, es gibt noch keine Berichte darüber, was Müller will. Also es ist auch immer noch eine Option, dass Müller im Sommer seine Karriere beendet. Es gibt aber halt schon Stimmen, wie zum Beispiel von Sportdirektor Christoph Freund, der gesagt hat, ich bin überzeugt, dass es nicht zu Ende ist und er die Energie hat, was Neues anzugreifen. Das hat mich erstmal überrascht, weil ich eigentlich dachte, wenn er bei Bayern nicht weitermachen darf, dann ist es das auch mit seiner Karriere und woanders als in München wird man Müller nie spielen sehen. Aber wenn das wirklich so sein Wunsch ist, dann nochmal woanders hinzugehen, dann ist, glaube ich, die MLS durchaus eine valide Option, weil das ja, ich sag mal, für alle Spieler, die es in Europa nicht mehr schaffen oder nicht mehr wollen, Bastian Schweinsteiger, weiß nicht, David Beckham, da Lionel Messi, es gibt ja genug, die da nach Amerika gegangen sind. Und ein Ziel, beziehungsweise ein Verein, der ganz gute Chancen haben soll bei Müller, ist der Los Angeles FC, weil der unter anderem Kooperationspartner mit Bayern ist, was schon mal ganz interessant ist und was die Wege dann natürlich in die Münchner Geschäftsstelle kurz werden lässt. Und da ist auch der ehemalige Hannover-Profi Steven Cherundolo Trainer, was immerhin eine kleine Verbindung zur Bundesliga ist, auch wenn das jetzt zu Müller vielleicht nicht den größten Anhaltspunkt geben muss.
Gab dann aber auch noch Offerten von San Diego FC und dem FC Cincinnati. Also die MLS scheint auf jeden Fall ein aussichtsreiches Ziel zu sein. Ich kann es mir auf eine gewisse Art und Weise vorstellen. Aber wie gesagt, also ich sage es jetzt lieber schon mal, bevor ich das nach jedem Verein oder nach jeder Liga nochmal sage. Ich finde es generell ganz, 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 ganz komisch, jetzt über die Zukunft von Thomas Müller zu sprechen und wir reden nicht über Thomas Müller beim FC Bayern. Es ist ganz, ganz komisch, da irgendwie jetzt in die Glaskugel zu schauen, weil ich mir das eigentlich auch gar nicht vorstellen möchte. Ich meine, wir reden jetzt von einem 35-jährigen Müller und da finde ich es auch, oder würde ich es irgendwie so charmant finden, wenn er jetzt einfach sagt, okay, komm, das war's jetzt, anstatt so, er ist jetzt halt nicht mehr oder nicht noch erst 28, 29, 30, wo man sagt, komm, mach noch mal was. Du hast noch gute 2, 3, 4 gute Jahre. Die hat er vielleicht oder wahrscheinlich immer noch. Aber mit 35 denke ich mir, du musst es jetzt nicht immer noch mal den Leuten beweisen. Du brauchst es nicht. Du hast deine Legacy bei Bayern aufgebaut. So, ich finde, Hummels ist da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. So, also der hatte eine Top-Karriere. Bei Dortmund wurde der Vertrag nicht verlängert. Dann gab es gefühlt monatelang gar nichts. Dann kam irgendwann die AS Rom, gesagt hat, komm, wir nehmen dich unter Vertrag. Da lief es dann zuerst überhaupt nicht. Unter dem alten Trainer gar keine Rolle gespielt. Dann jetzt doch zuletzt wieder ein bisschen. Dann der Fehler da in der Euroleague und so weiter und so weiter. Das kann natürlich alles passieren. Aber irgendwie finde ich, hat er das, ich will nicht sagen, er hat das jetzt kaputt gemacht, so das Ende. Aber es ist halt so halt deutlich unschöner, finde ich, als er hört nach Dortmund auf. Und so, ich würde jetzt behaupten, diese eine Saison hat ihm jetzt nicht so viel gebracht.
Ist halt immer schwierig zu beurteilen von außen, so von aus einer Fansicht, wenn man sich die Karriere von einem Spieler anguckt und sich wünscht, wie sie verläuft, ist natürlich immer das eine. Das andere ist halt, dass als Spieler selber nochmal neue Erfahrungen machen, neue Eindrücke, vielleicht aus der Komfortzone auch mal rauszugehen. So, das bringt einen ja auch dann als Mensch vielleicht nach der Karriere weiter, wenn du auch mal irgendwo anders noch was Neues mitgenommen hast. So, das kann man natürlich auch immer nicht außen vor lassen. Was ich jetzt in Bezug auf Müller, aber auf jeden Fall auch noch direkt zum Anfang mal erwähnen will, ist ja dieses, dass bei Müller auch noch mal so, auch wenn das eigentlich so ein Boulevard-mäßiges Thema ist, aber so dieser Reiterhof in München mit seinen Pferden. Und so, das ist natürlich schon irgendwie was man in Betracht ziehen muss, gerade wenn man, also wenn er jetzt mit Ende 20, da gab es ja auch dann mal wirklich teilweise konkrete Gerüchte, das hat er jetzt ja später auch noch bestätigt zu Manchester United, als er mal dann teilweise dann bei Kovac aussortiert wurde und so. Das wäre, glaube ich, noch was anderes gewesen, weil da war er noch so richtig in seiner Prime und hätte halt auch noch lange da spielen können und da hätte sich's quasi, ich sag mal, gelohnt, das in München zurückzulassen, um sich dann da was Neues aufzubauen. Jetzt ist es ja aber ganz egal, wo er hingeht, schon auch absehbar, dass es dann nur 1 oder maximal 2 Jahre noch werden. Und dann ist halt schon wieder die Frage, lohnt sich das dafür dann, das überhaupt komplett zurückzulassen? Oder wird es vielleicht auch nur so ein, ja, so wie nach dem Abi so ein Auslandsjahr? So, ich gehe mal ein Jahr nach Amerika und lass aber meine Frau, meine Freundin, meine ganzen Freunde und Familie hier. Und lass auch den ganzen Reiterhof und sowas, mein Haus, verkauft das gar nicht, sondern behalte das hier und komme dann einfach nach einem Jahr wieder und habe dann nochmal eine schöne Zeit gehabt. So, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen die Frage, ob es das dann noch ist oder ob dann vielleicht lieber deswegen halt auch Vereine in der Nähe schon noch deutlich interessanter sind als zum Beispiel jetzt dann Amerika.
Oder dann halt auch die Premier League, Brasilien oder die Türkei. Also bei der Premier League generell, also wir kommen dann nochmal gleich zu der Serie A, da gibt es 2 Vereine, die da anscheinend im Gespräch sein sollen. Konkret wird da Florenz genannt. weil ich das mit am wahrscheinlichsten finde. Premier League, es gibt keinen konkreten Verein, der da genannt wird. Und ich glaube auch da körperlich und Co., das wird, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, kann ich mir nicht vorstellen. Brasilien, da wird Grêmio Porto Alegre genannt, ist natürlich auch, ja,
ich muss so lachen. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil irgendwie so, ich kann mir Müller eher beim BVB vorstellen als in Brasilien. Das ist so, Thomas Müller in Brasilien, das wäre so ein, also so sehr ich Thomas Müller auch als Fußballer feiere,
ja,
das wäre so ein Falschgeld irgendwie in diesem brasilianischen Karneval dann Thomas Müller zu sehen. Ich muss da echt lachen.
Vom Humor her wird es vielleicht sogar passen.
Ja, das stimmt, ja.
Aber es wäre sehr, sehr wild. So Müller, der Karneval, der Rio Karneval feiert, das.
Aber es würde unendlich viele Memes geben, wenn du da Müller in Brasilien in Rio am Strand sehen würdest. Das wäre zu lustig.
Und dann natürlich noch, weil es auch ja quasi bei jedem All-Star der Fall ist, die Türkei, Fenerbahçe, da habe ich auch mit türkischen Kollegen gesprochen. Er ist halt in der Türkei ein sehr beliebter Charakter und dementsprechend versucht da nicht nur die Fenerbahçe, sondern auch mehrere türkische Clubs, ja, ihn da irgendwie von einem Wechsel zu überzeugen, ist aber allgemein sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann, finde ich, können wir zu der Liga kommen, beziehungsweise zu dem Verein, wo ich sage, das kann ich mir am ehesten noch vorstellen. Es wird die AC Florenz genannt. Es gab in der Vergangenheit schon zwei weitere Spieler, die von Bayern zur Florentina gewechselt sind, und zwar Mario Gomez und Franck Ribéry, beide direkt aus München. Also es könnte vielleicht noch so eine Verbindung vielleicht geben. Und finde ich, mit der wichtigste Punkt, du hast schon den Reiterhof und Co. angesprochen, Italien ist jetzt nicht allzu weit weg von seiner Heimat München. Ich habe mal geguckt, Florenz, da sind es um und bei knapp über 600 Kilometer. Ist jetzt auch kein Katzensprung, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist was, wo man in den Länderspielpausen und was weiß ich, immer noch mal wieder nach Hause kann und nicht allzu weit weg ist.
Du meinst in den Länderspielpausen, in denen er dann nicht mehr für Deutschland aufläuft? Vielleicht wird das ja nochmal ein Comeback. Ja, ist tatsächlich aber auch genau meine Meinung. Also Italien ist halt, wir haben es jetzt auch bei Hummels wieder gesehen, irgendwie gerade wenn du aus München kommst, Süddeutschland, ne, nicht ganz so weit weg und irgendwie halt auch, man weiß ja, wir Deutschen lieben Italien, also da ist es halt irgendwie immer nochmal wie so ein bisschen Urlaub machen und trotzdem noch Profifußballer sein. Das ist tatsächlich auch das, weil ich mir auch irgendwie nicht vorstellen kann, dass Müller so ein, also Amerika irgendwie schon, aber so zum Beispiel in der Türkei könnte ich mir Müller auch überhaupt nicht vorstellen. Das ist dann halt sowas für so Leute wie genau Podolski, Kruse. Das passt irgendwie einfach vom ganzen Vibe irgendwie viel mehr, als jetzt einen Müller in der Türkei zu sehen. Das, glaube ich, macht er selber auch einfach nicht mit, glaube ich. Und du hast es eben schon angesprochen, die anderen Ligen halt auch so Premier League, das ist dann irgendwie auch dann nicht mehr so ganz realistisch. Deswegen ist Serie A auch in meinem Kopf irgendwie so das Wahrscheinlichste, auch wenn es da jetzt noch, wie gesagt, keine ganz konkreten Anzeichen gibt. Das wird dann wahrscheinlich im Sommer dann alles noch ein bisschen heißer. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er sich dabei bei Gomez und Ribéry nochmal ein bisschen über die AC Fiorentina dann auch, ja, informieren wird. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Dass er sich da nochmal ein bisschen informieren wird und dass das dann durchaus eine ziemlich konkrete Sache noch werden könnte. Ja.
Was ich mir auch auf eine gewisse Art und Weise vorstellen könnte, der Verein wurde jetzt nicht genannt, aber es ist ja auch von einem zweiten Verein die Rede, der nicht genannt wurde, AC Mailand, ist nochmal näher dran an München und vom Verein her natürlich auch sehr traditionell näher dran an München, wenn die sich für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Also Inter glaube ich nicht, da wird er, glaube ich, nicht passen. Da wird er auch meiner Meinung nach nicht so viel Spielzeit bekommen. Aber glaube, bei AC Mailand könnte ich es mir auf eine gewisse Art und Weise vielleicht doch nochmal vorstellen, dass das realistisch sein könnte.
Du hast jetzt gerade eigentlich ein ganz interessantes Thema angesprochen, worüber wir gerade noch gar nicht so richtig diskutiert haben, und zwar das Thema Spielzeit. Wie viel trauen wir denn Müller überhaupt noch zu bei einem großen Verein in Europa? Also wir haben ja jetzt eben gesagt, Premier League wird körperlich schwierig. Das ist aber trotzdem ja auch irgendwie eigentlich so ein bisschen zu leicht dahingesagt. So, er hat jetzt auch wieder Spiele von Anfang an bekommen, jetzt wo Musiala verletzt ist. Ich meine, wir reden jetzt ja auch nicht über einen Fußballrentner, der nicht mehr gerade auslaufen kann, sondern er hat ja schon auch noch wirklich viel sportlichen Wert. Und ich finde auch, genau wie du es jetzt gesagt hast, bei Milan könnte er auf jeden Fall auch noch sein, ob er jetzt dann da gesetzt wäre und alle Spiele von Anfang an machen würde, ist ja mal noch ein anderes Thema, aber er könnte auf jeden Fall ja noch diesen sportlichen Wert auch mitbringen, den man ja zum Beispiel bei einem Pogba ja auf jeden Fall viel mehr in Frage stellen muss. Und das ist dann schon nochmal ein anderes Thema, wenn du einen Müller bekommen kannst, der mit deiner Erfahrung halt alleine, ähnlich wie Hummels ja auch. Also Hummels hat ja auch noch jetzt dann sportlichen Wert in Rom mitgebracht und dazu halt eben diese Erfahrung, auch wenn es jetzt nicht alles komplett rosig lief. Aber wenn Müller sich früher entscheidet im Sommer und dann vielleicht auch die gesamte Vorbereitung mitmachen kann, etc. pp., dann kann ich mir schon vorstellen, dass er bei einem Verein wie Mailand oder Florenz auch noch eine tragende Rolle spielen kann.
Frage ist natürlich auch, welcher Verein bzw. welche Mannschaft kann ein Freigeist Thomas Müller in seinem System unterkriegen? Also gefühlt gibt es ja irgendwie nicht so die richtige Thomas-Müller-Position. Er ist ja alles irgendwie, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also im positiven Sinne jetzt ausgedrückt, ja. So in welches Spielsystem passt er jetzt so? Also ich weiß nicht, also es war irgendwie perfekt für die Bayern, dass quasi sie immer einen klaren Neuner hatten und dahinter halt ein Freigeist Thomas Müller machen konnte, was er wollte. Ob es jetzt, ob er auf die rechte Seite ausgewichen ist, also ob er im Zentrum gespielt hat, ob er auf der linken Seite gespielt hat. Aber es gibt ja dann trotzdem doch schon andere oder die meisten Vereine, wo es dann halt schon so ist, dass sie gerade im Zentrum im Mittelfeld klare Positionierung haben. Natürlich haben sie da ein bisschen Positionswechsel und sowas, aber nicht so dieser klassische Freigeist. Vielleicht bräuchte mancher Verein das, aber ist die Frage, ob die das haben wollen.
Das Gute an Thomas Müller ist halt immer, dass er so intelligent ist, dass er sozusagen die Art von Freigeist ist, die gleichzeitig die eigenen Lücken schon wieder schließt oder halt auch die Lücken von anderen wieder schließt. Also du hast mit Thomas Müller ja nie irgendwie eine Unordnung auf dem Platz, weil er halt irgendwie seine Position verlässt, sondern er läuft halt schon immer in die Räume, die halt gerade Sinn machen fürs gesamte Team. Und deswegen kannst du, glaube ich, mit einem Thomas Müller als Zehner oder wo auch immer er dann spielen würde, schon auch darum dann ein sehr flexibles System bauen als Trainer, weil du halt eben es mit Müller einfach auch, wenn du, also immer wieder aufbauen kannst.
Ich unterbreche dich jetzt mal schnell. Willst du noch dein System, das ist jetzt die finde ich, eine sehr entscheidende Frage, willst du noch dein System umbauen für einen 35-jährigen Thomas Müller, den du wahrscheinlich nur ein bis zwei Jahre hast?
Ja, verstehe ich, ist schwer. Vielleicht bräuchte man dann einen Verein, wo es einen ähnlichen Spielertypen gibt, wobei der quasi nicht zu finden ist wahrscheinlich.
Glaube ich nicht.
Einen ähnlichen Spielertypen, wo du dann eben auch Müller von der Bank dann für diesen Spieler bringen könntest. Aber ja, du hast, also ich verstehe den Einwand und das ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss, die sich ja auch Bayern aktuell stellt. Also jetzt klar, ohne Musiala macht Sinn, Müller zu bringen, aber
ja.
Vorher schon, da hat sich Kompany auch lange schwer getan.
Ihr merkt, schwieriges Thema, wenn wir uns jetzt festlegen müssten. Ich würde sagen, er geht nach Italien, ob es jetzt Mailand, Bergamo, Florenz ist oder sowas. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass es Italien wird. Was sagst du?
Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller...
Du sagst, er hört auf?
Ich sag, er hört auf.
Ah, würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wo spielt Müller in der Saison 2025/26 oder spielt überhaupt nicht mehr und beendet seine Karriere. Dann würde ich sagen, können wir zum dritten Thema gehen, wo es jetzt nicht um einen Spielerwechsel geht. Ich sag mal so, ich glaube, bei dem Verein wird es auch sehr viele Spielerwechsel im Sommer geben, aber es geht jetzt thematisch hauptsächlich um den möglichen Trainerwechsel. Und zwar.
Ich dachte, du baust die Überleitung jetzt mit apropos kein Fußball spielen. Hier gehen sie Schalke.
Wäre auch gut gewesen, aber ich wollte jetzt nicht so hart mit den Königsblauen ins Gericht gehen. Schalke steht aktuell mit 37 Punkten aus 29 Spielen auf dem 11. Tabellenplatz in Liga 2. In der aktuellen Saison wurde schon Karel Gerards entlassen, Kees van Wonderen hat übernommen. Kommt aktuell auf einen Punkteschnitt von 1,32 Punkten pro Spiel in 22 Spielen und ist seit dem 6. Oktober 2024 im Amt. Aber wie es in letzter Zeit bei Schalke so schön ist, es gibt natürlich schon wieder Spekulationen um einen Trainerwechsel. Dass es mit Van Wonderen weitergeht über die Saison hinaus, gilt als nahezu ausgeschlossen. Und bei den Königsblauen wäre das dann der 14. Trainer inklusive Interimscoaches seit 2020. Das ist, diese Zahl ist so absurd.
Ich habe mal geguckt, nochmal, welche Trainer das alles waren. Und ich habe dann so geguckt, Ende 2020 war David Wagner Trainer. Das kommt in meinem Kopf noch, ist noch gar nicht so lange her. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wer seitdem alles auf der Bank saß. Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Groß, Dimitrios Kramotzes, Mike Büskens, Frank Kramer, Matthias Kreuzer, Thomas Reis, nochmal Matthias Kreuzer, Karel Gerards, Jakob Fimpel und jetzt dann eben Kees van Wonderen. Das ist so, also so viele Namen, das ist bekloppt. Und deswegen wird es halt auch wieder umso wahrscheinlicher, dass auch Kees van Wonderen im Sommer dann nicht mehr, also oder anders gesagt, den Sommer nicht überleben wird in Gelsenkirchen. So, er hatte zwischenzeitlich ja echt mal eine gute Phase, da als er dann auch als Harry Potter gefeiert wurde, so um den Jahreswechsel herum, dann auch mal 5 Spiele am Stück nicht verloren. Aber jetzt so im Frühling ging die Leistungskurve dann wieder deutlich bergab. So, jetzt gerade so die letzten Auftritte waren dann schon sehr, sehr enttäuschend. Also jetzt 0-2 in Regensburg beim Tabellenletzten auch wirklich überhaupt keinen Stich gesehen. Auch spielerisch war das gar nichts. Auch die Woche davor schon, da hat man dann zwar 2-1 gegen Ulm gewonnen, aber das war auch spielerisch sehr, sehr mau. Die Woche davor das 3-3 gegen Fürth auch. Also es ist schon die Tendenz, auch gerade was die Leistung angeht, zeigt überhaupt nicht nach oben. Jetzt hat man mit Frank Baumann ja einen neuen Sportvorstand verpflichtet. Ich kann als Bremer sagen, dass das ein Sportvorstand ist, der sehr gerne, sehr lange an Trainern festhält. Mhm. Manchmal auch zu lange, wie wir wissen, bei was Florian Kohfeldt in Bremen zum Beispiel anging. Mhm. Da brauchte es dann auch bei Markus Anfang schon diesen Impfskandal, bis der dann mal rausgeworfen wurde. Das ist auf der einen Seite, finde ich halt, für einen Verein wie Schalke ganz gut, weil eigentlich muss da langsam mal Konstanz reinkommen. Nur auf der anderen Seite halt, es muss dann auch eben mit dem richtigen Trainer sein. Ja. Und so wie es aktuell läuft, ist es dann wahrscheinlich nicht Kees van Wonderen der richtige Trainer, mit dem Konstanz reinkommt. Und deswegen gibt es schon einige Kandidaten für den Sommer, die wir jetzt ja besprechen können.
Und zwar geht es um folgende drei: Domenico Tedesco, Lukas Kwasniok und Schalke-Legende, auch wenn er nur kurz da war, Raúl. Wir können, glaube ich, Domenico Tedesco relativ kurz machen, weil die Sportbild hat nämlich berichtet, dass ja, Schalke den 39-Jährigen kontaktiert hat vor ein paar Wochen. Erst per Telefon und dann nochmal in einem Austausch mit der sportlichen Führung. Aber Tedesco hat da ja relativ schnell durchblicken lassen, dass er nicht den Schritt in die zweite Liga gehen möchte und hat dann später endgültig abgesagt, weil bis Januar 2025 noch belgischer Nationaltrainer ist, seitdem vereinslos, und von Juli 2017 bis März 2019 noch Trainer auf Schalke und ist unter anderem Vizemeister geworden in der Saison 2017-2018.
Ja, das ist ein etwas zu großer Name. Also das war ja der letzte Trainer, der auf Schalke noch erfolgreiche Zeiten miterlebt hat. Es ist dann mittlerweile aber, denke ich mal, zu spät für Tedesco, beziehungsweise hat er größere Ambitionen, wenn er vor ein paar Monaten noch Lukaku, Courtois und De Bruyne trainiert hat, dass er dann jetzt
welcher Name
in die zweite Liga geht. Nee, da mache ich jetzt nichts. Aber einfach zweite Liga allgemein ist, glaube ich, für Tedesco aktuell nicht mehr das, was er trainieren will. Das Gleiche kann man aber auch schon, ja.
Ja, sehr schön.
Wir wollten gerade das Gleiche sagen.
Schön, beide die gleiche Überleitung. Sehr schön, du darfst.
Genau, das Gleiche gilt eigentlich auch für Lukas Kwasniok. Ist zwar aktuell noch Trainer in der zweiten Liga beim SC Paderborn, allerdings nur noch bis zum Sommer. Er wurde jetzt am Dienstagabend bekannt gegeben, dass er den Verein verlassen wird. Und zwar ist da eigentlich der Tenor oder der Grund dafür eigentlich ziemlich einstimmig, dass er in die Bundesliga will. So, es gab in der Vergangenheit da auch schon genügend Vereine, die da genannt wurden. Er war mal Kandidat beim VfB Stuttgart, als es noch relativ konkret war, dass Sebastian Hoeneß vielleicht gehen könnte. So, bei der TSG Hoffenheim wurde er jetzt zuletzt genannt, weil da Christian Ilzer im Sommer wahrscheinlich nicht weitermachen wird. Und auch beim VfL Wolfsburg steht Ralf Hasenhüttl vor dem Aus. Das heißt, es gibt genügend Optionen in der Bundesliga, die einen Kwasniok gebrauchen könnten. Es gibt da sogar noch ein paar mehr, also weil RB Leipzig sucht ja auch noch einen Trainer, da nicht, dass Kwasniok jetzt zu RB Leipzig geht, aber zum Beispiel könnte ein Alexander Blessin von St. Pauli zu Leipzig gehen und dann würde St. Pauli wieder einen Trainer benötigen. Also es gibt wahrscheinlich genügend freie Plätze in der Bundesliga für Kwasniok und auch deshalb ist es dann so, dass Schalke wahrscheinlich bei Kwasniok leer ausgehen wird.
Da hast du alles gesagt. Ich glaube, da ist jedes weitere Wort von mir überflüssig, außer dass ich sage, ich dir komplett zustimme, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass Schalke da eine Chance hat, wenn es, wie gesagt, ganz klar das Ziel ist, dass er in die erste Liga möchte. Jetzt habe ich doch mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Wir gehen weiter zu Raúl. Da gab es ja schon in den letzten Jahren vermehrt mal Gerüchte um ein Streben von Schalke, ihn als Trainer zu integrieren. Er hat in 98 Partien 61 Torbeteiligungen für Schalke. Und jetzt, was interessant wird, sein Vertrag bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid endet im Sommer. Das heißt, er könnte dann Real verlassen und je nachdem, was dann halt sein konkretes Ziel ist, einen neuen Verein bekommen bzw. trainieren. Bis jetzt hat er, wie gesagt, immer nur Jugendmannschaften oder die zweite Mannschaft trainiert. Jetzt, wie gesagt, 47 ist halt die Frage, möchte er endgültig ins Profi-Trainergeschäft einsteigen oder gibt er sich halt mit der Rolle im Hintergrund zufrieden? Wenn er halt wirklich die Profilaufbahn anstreben möchte, ist es natürlich logisch, dass Schalke da zumindest mal anfragt. Es soll seit Monaten Kontakt zwischen den Parteien bestehen und generell soll sich Raúl das auch vorstellen können, nach Deutschland zu wechseln und auch zu Schalke zu wechseln als Trainer. Aber ich weiß nicht, ob ihm das gut tun würde. Der hat so eine Legacy, auch wenn er nur kurz auf Schalke war. Ich glaube, das könnte der sich halt richtig zerstören, weil, um das mal zu wegzunehmen bezüglich, welchen Trainer wir jetzt Schalke empfehlen würden, meiner Meinung nach liegt es halt nicht zu, sagen wir mal, zu 10% am Trainer und zu 90% einfach an der Truppe beziehungsweise am ganzen Verein, was alles falsch läuft. Aber
ich finde, da kann ich direkt mal einhaken, weil ich habe ein Zitat vom User Runaway mitgebracht, der schreibt: Ich würde nicht sagen, dass Van Wonderen das Problem ist, aber er ist eben auch nicht die Lösung. Und ich finde, das trifft es ganz gut, was du gerade gesagt hast. So, es liegt nicht nur am Trainer, sondern es liegt halt auch am Kader. Der wird jetzt im Sommer wahrscheinlich nochmal wieder komplett auf links gedreht. Also zum einen werden halt wahrscheinlich Youngster wie Thailand Bulut teuer verkauft werden und da wird es da wieder Ersatz geben müssen. Zum anderen werden aber auch ältere Spieler, deren Verträge auslaufen, die werden nicht verlängert. So ein Dominik Drexler zum Beispiel, der ja sowieso schon aussortiert wurde, oder auch ein Martin Kaminski werden, oder ein Tobias Mohr. So, die werden sehr wahrscheinlich alle den Verein verlassen. Das heißt, es wird einen großen Umbruch geben. Und ich kann mir dann eben schon vorstellen, dass ein Raúl der richtige Trainer für Schalke wäre. Gar nicht mal unbedingt jetzt weil ich zu groß auf seine taktischen Ansichten gehen möchte oder weil ich glaube, dass er den Fußball auf Schalke wieder jetzt so neu erfinden würde, dass es nach oben gehen würde in einem Jahr. Aber einfach alleine aus dem Grund, weil man bei allen Trainern in der Vergangenheit jetzt oder die letzten 5, 6 Trainer immer direkt, als sie da waren, schon das Gefühl hatte, okay, die müssen nur 2, 3 Spiele verlieren und sofort haben die kompletten Schalke-Fans gegen sich. So jetzt, also Kees van Wonderen, so der tat mir auch schon fast ein bisschen leid, weil als er gekommen ist, wurde er schon fast auch von der Führungsetage so ein bisschen untergraben. Also man hatte nie so das Gefühl, dass er jetzt wirklich derjenige ist, der Schalke nach oben führen kann.
Auf den die viel setzen quasi, ja.
Genau, und bei Raoul wäre das, glaube ich, anders. Wenn der kommen würde, der könnte sich, glaube ich, auch eine schlechtere Phase mal eher erlauben, weil er einfach dieses Standing hat und alle Schalke-Fans trotzdem nie was Schlechtes über Raoul sagen würden.
Das ist halt die Frage.
Ne, das glaube ich nicht, weil ich glaube wirklich, egal wie schlecht es laufen würde, also nicht egal, wie schlecht es laufen würde, klar, wenn er mit denen absteigen würde in die dritte Liga, wäre es auch was anderes, aber er hätte auf jeden Fall deutlich mehr Geduld mit einem Raoul als mit jedem anderen Trainer, egal wer kommen würde.
Und die Frage ist ja halt nur, wie viel ist deutlich mehr? Ist deutlich mehr statt 2, 3 Spiele 5 Spiele? Ist deutlich mehr 10 Spiele? Weil selbst 10 Spiele ist quasi nichts.
Ja, vergleichen wir mal die aktuelle Saison jetzt von Schalke. Wenn mal angenommen, Raoul würde jetzt diese Saison mit Schalke spielen, die jetzt gerade Van Wonderen und Gerrards mit Schalke gespielt haben. So, da waren immer mal wieder gute Phasen dabei, wo du wirklich auch gegen gute Gegner gewonnen hast, wo du auch wirklich immer mal wieder Leistungen hattest, wo du dachtest, okay, wenn sie das konkret auf den Platz bringen, also konstant auf den Platz bringen, dann ist das auch wieder eine Mannschaft, die tatsächlich auch oben mitspielen kann. Dann haben aber immer wieder Auftritte gefolgt, die ja das komplette Gegenteil waren. Und ich glaube halt, dass dieses Auf und Ab halt bei einem Trainer, der nicht Raoul ist, halt sofort negativ gesehen wird, weil du halt immer den Fokus auf die schlechten Leistungen hast. Bei dem Trainer wie Raoul würde aber immer das Gute herausgestellt werden und du könntest diese Phasen, auch wenn es 3 bis 5 oder 6 oder 7 Spiele sind, also die schlechten Phasen, immer wieder ausgleichen mit diesen guten Phasen, weil dann eben wieder diese Euphorie entfacht wird und alle Raoul lieben.
In der Theorie klingt das gut, in der Theorie bin ich auch bei dir. Ich weiß halt nicht, ob sich das in der Praxis umsetzen lässt, wenn du den großen Verein hast und dann verlierst du halt trotzdem noch gegen Regensburg und spielst unentschieden gegen Ulm und holst nochmal keinen Punkt gegen Münster oder sowas.
Aber das ist ja bei jedem Trainer so. Also das ja, ist ja, wo sage ich die Frage, was willst du, also als Schalke kannst du ja nicht noch, also selbst wenn, also wenn Raoul das nicht schafft, diesen Trend mit der schlechten Stimmung aufzuhalten, dann schafft es halt niemand.
Ja, aber das ist ja das Problem. Wir hatten das ja schon mal beim HSV bei der Trainersuche, ich finde es bei Schalke noch extremer. Welcher Trainer tut sich denn zum Teufel bitte jetzt Schalke 04 an?
Ja, ich glaube schon einige. Also da würde ich, also klar natürlich, du hast immer diesen Hintergedanken schon, dass du da auf sehr viel Kritik stößt. Aber auf der anderen Seite hat jeder Trainer, glaube ich, also auch Trainer haben ja einen gewissen Ehrgeiz. Und auch
ja, ich weiß.
Ja, über den
Verein Schalke 04. Wir hatten das Thema ja schon beim HSV und ich weiß, dass du der Meinung bist, es ist immer noch ein Reiz, dass du dann derjenige sein kannst, der es wieder schafft.
Ja, bin aber ich auch weiterhin fest von überzeugt.
Ich weiß, aber das Problem ist halt, wir haben es jetzt gerade gesagt, Schalke hatte 14 Trainer in den letzten 4,5 bzw. 5 Jahren. Und 14 haben es nicht hingekriegt. Und also ja, du musst natürlich das Selbstvertrauen haben, dass du dann der 15. bist, der es dann hinkriegt. Aber die Chancen.
Das hat jeder Trainer. Jeder Trainer hat dieses Selbstvertrauen. Und wenn nicht, ist er kein guter Trainer. Also wenn
du ein
guter Trainer sein willst, dann musst du das Selbstvertrauen haben, der 15. bei Schalke zu sein, der es dann schafft. Oder der. Ja. Also ich rede ja auch gar nicht mal davon, dass man nächstes Jahr vom Aufstieg reden muss, sondern einfach mal wieder Konstanz, ne, oben dran bleiben, nicht gegen den Abstieg spielen und halt. Ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen, auch wenn es schwierig ist auf Schalke mit der Stimmung, aber halt so dieses Riesenauf und Ab halt ein bisschen abzufedern, sondern einfach Ruhe reinzubringen. So, ich habe das eben schon bei Frank Baumann einmal gesagt, dass ich ihm zutraue, da halt ein bisschen Ruhe reinzubringen. Selbst wenn ich nicht jeden Transfer von ihm gut fand oder auch sicherlich nicht jeder Transfer bei Schalke sitzen wird. Aber was er kann, ist halt eine Konstanz mit reinzubringen. Und das auch, das ist nicht immer gut, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf Schalke, dass das Schalke, wenn sie ihn lassen, gut tun wird, dass da Ruhe reinkommt. Und wenn er das kombiniert mit einem Trainer, der das auch schafft, und das ist dann eben in meinen Augen etwas, was ich Raoul zutraue, könnte ich mir vorstellen, dass es für Schalke-Verhältnisse eine ruhige Saison werden kann. Das ist wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Vereinen immer noch eine sehr, sehr laute Saison, aber eine ruhigere als zum Beispiel dieses Jahr jetzt.
Versteht mich falsch, ich wünsche mir das ja auch. Also es ist einfach einer der größten Vereine in Deutschland, dem man es wünscht, dass er wieder zurück zur alten Stärke findet und auch wieder in der Bundesliga spielt. Aber ja, da muss man erstmal ganz, ganz kleine Brötchen backen und halt sagen, ja, wir wollen jetzt, wie du gesagt hast, eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen, ohne Trainerwechsel, ohne irgendwas, wo wir einfach mal grundsolide unseren Stiefel durchspielen können und mal ja ein Konstrukt bilden, auf dem man aufbauen kann. Also klar, ich kann deine Argumente verstehen, warum das mit Raoul klappen könnte. Ich würde mich auch natürlich super freuen, wenn eine Spielerlegende wie Raoul so quasi so auf Xabi Alonso Weg das Gleiche mit Schalke macht, was Alonso bei Leverkusen gemacht hat, nur natürlich eine Liga weiter drunter. Aber ich habe auch da irgendwie so ein bisschen Angst, dass er halt trotzdem dann seine Legacy da irgendwie zerstört, weil man muss sagen, die Chancen stehen oder sind halt da, dass das passieren könnte. So, die Frage ist halt,
auf jeden Fall, ja,
wie du gesagt hast, wie reagiert Schalke als Verein, beziehungsweise dann auch die Fans, wenn es dann halt mal diese Delle gibt? Verzeihen sie ihm das und sagen, komm, du bist Raoul, du kriegst es schon wieder hin? Oder sagen sie dann halt auch, scheiß drauf, das war 4 Spiele lang scheiße, egal was du jetzt halt vor 10 Jahren oder 15 Jahren bei uns im Verein gemacht hast für 2, 3 Jahre, es interessiert mich nicht, du bist jetzt als Trainer scheiße. So jetzt mal salopp gesagt.
Ja, verstehe ich. Ist auf jeden Fall eine berechtigte Angst und ich glaube auch, dass es passieren kann, auf jeden Fall. Also ich schließe nicht aus, dass es so sein wird. Trotzdem ist es ja das, was ich eben meinte, du hast mit Raoul auf jeden Fall als Schalke-Fan mehr Geduld als mit anderen Trainern.
Wahrscheinlich.
Was ich halt, was ich, die viel größere Angst in meinen Augen ist, ist halt dieses Thema in der zweiten Liga. So, Raoul ist jetzt ja auch ein sehr, sehr junger Trainer, der halt auch dann in der zweiten Mannschaft bei Real Madrid viel versucht mit spielerischen Lösungen, ne? So, und das Thema kennst du als HSV-Fan ja auch. So, in der zweiten Liga ist das nicht immer unbedingt der Weg, der auch zum Erfolg führt. Und wenn, das muss halt auch ein Raoul dann, wenn er kommen sollte, verstehen, dass du das nicht in Regensburg mit 80% Ballbesitz hinkriegen kannst, sondern dass da halt auch mal der lange Ball kommen muss und da auch mal gekämpft werden und gegrätscht werden muss. Und dafür muss dann aber eben auch wieder der Kader ausgelegt sein, dass du dass du beides kannst. Und das ist halt die große Kunst in der zweiten Liga, zum einen eben gewisse Teams mit gutem Fußball dominieren zu können, auf der anderen Seite aber eben auch nicht diese Mentalität außen vor zu lassen. Und das ist bei Schalke ja eh so ein großes Thema, diese Mentalität. Also da waren ja dann Spiele dabei, die komplett blutleer waren, wo du wirklich das Gefühl hattest, da ist gar kein, der Kader lebt überhaupt nicht mehr. Und wenn, also das sind für mich die zwei Erfolgsrezepte. Wenn du das hinkriegst, einen Kader hinzukriegen, der einerseits halt sportlich, also spielerisch gut genug ist, um Teams zu dominieren und eben aber auch diese Mentalität besitzt und das in Kombination mit einem Trainer, den die Fans akzeptieren, dann hat Schalke eine Chance wieder, ja, nicht unbedingt aufzusteigen, aber wieder in ruhigere Gewässer zu kommen.
Das klingt doch nach einer ganz einfachen Aufgabe für den Sportvorstand von Baumann. Ja, nach einem ganz ruhigen Sommer. Da bin ich ehrlich zu sein froh, dass wir hier einfach nur, ja, quasi den Podcast aufnehmen und darüber sprechen, was gemacht werden muss und es sich selber suchen müssen, weil ich glaube, das ist, ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schwierig. Wir hatten jetzt 3 Themen, wo es, ja, sehr viel zu diskutieren gab, wo es auch nicht einfach war oder es per se keinen richtig oder falsch gibt. Dementsprechend nochmal die Bitte, schreibt gerne eure Meinung zu den 3 Themen in die Kommentare. Beziehungsweise, wir haben jetzt noch gar nicht festgelegt. Von den 3 macht es am ehesten Raoul, würde ich sagen. Kann natürlich aber trotzdem sein, wenn der irgendwie doch absagen würde, dass da nochmal irgendjemand anders in die Verlose kommt. Von den 3 Namen ist Raoul der wahrscheinlichste.
Das auf jeden Fall, ja. Es ist halt, wie gesagt, wenn Raoul möchte, dann wird Schalke auf jeden Fall alles versuchen, Raoul auch zu kriegen.
Ja, alles andere
wäre Quatsch. Aber wenn nicht, dann müssen wir nochmal eine neue Folge machen über die dann entstehenden Namen, weil aktuell gibt es da noch nicht genug und es gibt halt hunderte Kandidaten.
Ja, wo ich, und mal bei Schalke.
Übrigens, bevor du die Folge gleich zumachst, ich will einmal auch, obwohl es gar nicht auf unserer Agenda steht, müssen wir auch nicht jetzt besprechen, aber ich will noch einmal anmerken, wir müssen, bevor es in den Saisonendspurt geht, noch einmal auch über den HSV sprechen, weil ich will von dir eine Ansage hören, bevor wir am Ende hier sitzen und ich dir dann einfach nur noch zum Aufstieg gratuliere. Ich kann das nicht, also ich will einmal wenigstens die Chance noch drauf haben, dass du hier den Aufstieg ankündigst und es dann nichts wird, damit ich das immer wieder rausholen kann.
Geil, okay. Das ist eine Frechheit jetzt hier. Ich habe gedacht, wir hatten so eine schöne Folge jetzt hier, ne?
Ich habe mir das fest vorgenommen, dass wir einmal noch über den HSV reden, bevor es zu spät ist. Du musst einmal jetzt noch sagen, schafft es der HSV?
Natürlich schafft er das der HSV. So, jetzt ist es rausgekitzelt.
Ja,
freue mich, die 2 kannst du rauskitzeln. Ja. Sehr schön. Ja, freut mich, dass ich dir nochmal eine schöne Folge machen konnte zum Abschluss der Folge. Oder euch auch allen dann, was dann rausgecuttet wird. Schön, dass man wieder dann 15 Minuten Podcast aufnimmt und 2 Sekunden werden dann rausgecuttet, wie so entscheidend. Aber nichtsdestotrotz, freut uns, dass euch der Podcast gefällt. Wir lesen ja auch das Feedback, die Kommentare, sehr, sehr cool, was ihr da immer schreibt. Die Kaderchecks, das geht weiter, die kommen bis zum Ende der Saison. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wie gesagt, einen Kommentar da lasst und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit wahrscheinlich oder hoffentlich spannenden Themen. Macht's gut. Ciao, ciao.